Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Leben. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze hier mit Tanja Kronig. Ich könnte dir immer jederzeit eine Krone aufsetzen. Insofern passt es. Mit Tanja Kronis. Professorin für medizinische Ethik oder Medizinethik und meine Kollegin am Forschungsschwerpunkt Human Reproduction, auch hier an der UZH.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Und dann ist natürlich Andi auch mit dabei, der sich mit ins Gespräch einmischt. Tanja, das wird der Weihnachtspodcast.
Welche Ehre.
Ja, hast du eine Idee, warum?
Naja, die Geburt, oder? Was
schon,
ist Geburt?
Genau.
Was ist, was ist der Anfang des Lebens?
Ja.
Und wie kann man das sehen?
Ja, und irgendwie, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich kaum ein bekannteres Fest, das so explizit jetzt nicht nur die Ankunft eines Menschen irgendwie neu feiert, sondern tatsächlich Geburt derartig ins Zentrum stellt. Also mit den ganzen Geschichten, mit den Bildern und mit der Emotionalität, die damit dann auch verbunden ist.
Mhm.
Und es ist ja, muss man schon sagen, auch eine prekäre Geburtssituation. Also jetzt, wenn man dem Neuen Testament folgt.
Absolut.
Und ich habe eben von dir mal einen Text gelesen, der mich sehr beeindruckt hat. Da geht es um Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik und die Frage, inwiefern damit eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung verbunden ist oder eben auch nicht. Und das heißt, du bist ja in deiner Laufbahn jetzt als Medizinerin und Ethikerin mit vielen, so ethischen Herausforderungen und Fällen konfrontiert worden, die sich auch um das Thema Geburt drehen, oder?
Mhm. Ja, absolut. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal, eine der zentralen Felder, wo existenzielle Fragen tatsächlich passieren, auch in der Klinik und im Leben eines Menschen. Und das ist Anfang und Ende des Lebens sind natürlich so Situationen, wo es wirklich ums Menschsein geht und um Menschenbilder, um ganz, ganz viel mehr auch noch. Um wirklich das Ganze manchmal, muss man so sagen.
Gab es da einen Fall, der dir besonders nahe gegangen ist?
Es gab tatsächlich mehrere Fälle, die mir sehr nahe gegangen sind. Also eine Geschichte ist mir sehr nahe gegangen. Das war tatsächlich auch im Rahmen von einem Forschungsprojekt noch als junge Ethikerin. Das war für mich so eine Erleuchtung tatsächlich. Das war eine Mutter von einem Kind, das hatte eine seltene Erkrankung, das sogenannte Wiskott-Eldridge-Syndrom. Das ist ein Syndrom, wo man wirklich schwere Immunprobleme hat und das kann man letztlich, wenn man Glück hat, kann man das mit einer Knochenmarkstransplantation, wenn es gut angeht, kann man das auch heilen, ist aber ein sehr langer und sehr, sehr schwieriger Weg. Und mit der habe ich ein Interview geführt, das war in einer Gegend in Deutschland, einer eher ländlichen Gegend, sag ich mal, sehr katholisch geprägt. Und sie hat mir dann erzählt, wie ihr Weg war. Und sie hat mir dann erzählt, wie das für sie war. Also ihr erstes Kind, der Junge, der war auch dabei, ist geboren worden. Und sie war monatelang im Krankenhaus, hat gekämpft mit ihrem Kind, also hat wirklich alles getan. Und dann kam das war die zweite Schwangerschaft und sie hat gesagt, sie wird das nicht nochmal schaffen, noch ein Kind in der Situation. Und zu diesem Zeitpunkt war die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland noch nicht möglich.
Vielleicht kannst du kurz erklären,
ja,
was das ist.
Also die Präimplantationsdiagnostik, Präimplantation heißt vor der Implantation. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, genetische Untersuchungen zu machen im Rahmen, dafür braucht man eine künstliche Befruchtung. Übrigens ja auch bei Menschen, die, wenn man eine genetische Erkrankung hat, die eigentlich nicht unfruchtbar sind, wo man dann Eizellen entnimmt, die befruchtet in der Regel mit dem Spermium von dem Partner. Geht auch anders, aber mit von dem Partner. Und dann die Embryonen untersucht und dann die Embryonen einsetzt. Früher hat man das mit 2 bis 3 gemacht, um die Quote zu erhöhen, dass es klappt mit dem Problem, aber dass es mehr Mehrlingsschwangerschaften gibt. Heute macht man eigentlich das so, dass man eigentlich nur einen Embryo einsetzt. Und dann diejenigen eben nimmt, die dieses bestimmte Merkmal, was bekannt ist, in der Familie nicht tragen. Also man guckt spezifisch dann nach diesem Merkmal, so war das früher. Heute guckt man schon nach mehr Sachen, aber das ist im Prinzip die Technik. Und sie hatte eben diese Möglichkeit nicht. Und es war so, dass sie das zweite mit dem Kind schwanger war. Und sie hat die Pränataldiagnostik, also die Fruchtwasserzelluntersuchung, in einem Krankenhaus in ihrer Gegend gemacht. Und dann hat sie gesagt, dass der Befund war positiv, also nicht positiv im alterssprachlichen Gebrauch, sondern das Kind, ein Mädchen, hatte eben auch diese Erkrankung. Und dann hat der Chefarzt, dann hat sie gesagt, das war von der Humangenetik auch bestätigt. Und aus Sicht der Humangenetik war es die Indikation eigentlich zu einem Schwangerschaftsabbruch gegeben. Ja. Das war schon später in der Schwangerschaft, also in einem Rahmen, das war ein späterer Schwangerschaftsabbruch dann. Und dann hat der Chefarzt ihr gesagt, der die Pränataldiagnostik gemacht hat und auch abgerechnet hat, ja, also einen Schwangerschaftsabbruch würde er nicht machen, außer sie wäre Privatpatientin. Und dann musste sie sehr weit fahren, um eine Klinik zu finden, die diesen Schwangerschaftsabbruch gemacht hat. Und dann ist ihre Schwiegermutter auch hinterhergekommen und die Wehen haben eingesetzt. Und die Schwiegermutter war am Bett und hat ihr die tiefsten Vorwürfe gemacht, wie sie denn diesen Schwangerschaftsabbruch machen können. Ne? Mhm. Und das war furchtbar. Und sie hat gesagt, für sie wäre das ganz klar. Also wenn das wäre, sie würde auf jeden Fall, für sie wäre die Präimplantationsdiagnostik dann das Weg, weil sie das nicht mehr durchleben wollte. Ja. Also das war eine der eindrücklichsten Geschichten. Ja. Noch andere, aber das war so eine, die mich doch sehr berührt hat und wo ich auch verstanden habe, anders als junge feministisch angehauchte Ethiker, also Ärztin, so Studentin zu dem Zeitpunkt, war das so das Blick, also man kämpft für Schwangerschaftsabbrüche, also ne, also so für, wenn eine Frau kein Kind will, dann soll sie das auch, wäre das okay. Aber wenn das nach Pränataldiagnostik ist, hat das eben so diese Behindertenfeindlichkeit. Und da habe ich das erste Mal verstanden, es geht um Selbstsorge, es geht um Fürsorge, es geht das, was kann ich schaffen? Und das sind die Fragen. Und es geht nicht, es ist, Diskriminierung ist der falsche, ist die falsche, der falsche Begriff.
Das heißt, in diesem Fall wäre die Möglichkeit einer Präimplantationsdiagnostik die Möglichkeit gewesen, eine Schwangerschaft schon erst gar nicht zu beginnen.
Mit einem Kind, was möglicherweise diese Disposition hat, die Familie ja kennt. Also die Mutter wusste ja ganz genau, worauf sie sich einlässt. Und sie hat ja auch ihr Kind, was schon Biskott-Ellrich-Syndrom hat, nicht diskriminiert.
Ja.
Das ist immer der Fehler, wenn man denkt, wenn man das macht, man diskriminiert. Diskriminierung ist etwas, ein Begriff, der gehört zur öffentlichen Sphäre. Ich kann meinen Arbeitskollegen, wenn ich arbeite und jemand hat einen Mensch mit Behinderung und ich sage, ich will mit dem nicht arbeiten, dann ist es Diskriminierung. Ne? Das ist zwischen Fremden. Aber in der Nahbeziehung, man kann nicht gezwungen werden in die Nahbeziehung. Das ist eine andere Situation. Und ich diskriminiere dann nicht, sondern das ist eine Überlegung von Nahbeziehungen, wo man sich eine Gesellschaft, wenn man sich das vorstellt, man würde gezwungen, Nahbeziehung einzugehen, jemanden zu heiraten, ein Kind zu bekommen. Das ist nämlich eine sehr ähnliche Situation. Und zu zwingen, du musst das alles annehmen, damit du nicht diskriminierst. Das wäre eine furchtbare Gesellschaft. Das heißt, man macht einen Kategorienfehler, wenn man sagt, eine Frau, die sich entscheidet, zum Beispiel ihr viertes Kind nicht zu bekommen, die diskriminiert nicht vierte Kinder, sondern die diskriminiert auch nicht andere Familien vierten Kindern, die das für sich tragen können. Das ist eine Entscheidung, wo man in Selbstsorge und Sorge auch oft für die geborenen Kinder, die meisten, die Abbrüche machen, sind ja schon Mütter. Das darf man auch nicht vergessen, dass das die Entscheidung ist und dass das Abwägen im Herzen ist. Kann ich das schaffen? Und das ist eine Verantwortungsfrage gegenüber sich selber und der eigenen und den anderen
Familienmitgliedern. Auch vielleicht der Familienmitglieder. Genau. Also es gab in dem Fall ja schon ein Kind, das eine ganz besonders intensive Fürsorge
von ihrer Mutter erfahren. Ja, und von ihrer Mutter erfahren
hat. Und weiterhin brauchte, ja.
Genau. Ja. Genau.
Aber das heißt, das wird gar nicht die Frage gestellt, wie glücklich wird dieses Kind dann, das wäre die Vorstellung von Diskriminierung, stelle ich mir jetzt vor, wäre, dass man denkt, so ein Leben als behinderte Person ist gar nicht lebenswert und deswegen wird quasi die Schwangerschaft abgebrochen.
Ja, das ist so eine Situation, die man bespricht. Da habe ich auch ganz viel gelernt von einer anderen Begegnung. Das war ein Mensch mit einer selber mit einer Behinderung, Behindertenaktivist, Vater, ne? Also war mit einer Freundin zusammen und der hat damals den schönen Satz gesagt, also als in meiner politischen Rolle als Behindertenaktivist, so hat er sich selber genannt, deswegen sage ich das heute so, muss ich natürlich Schwangerschaftsabbrüche aufgrund dessen ablehnen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin selber im Rollstuhl und mein Kind hätte das selber, weiß ich nicht, ob ich es schaffen würde. Und der hat das genauso auf den Punkt gebracht. Ja. Und es ist spannend auch, wie wir das diskutieren, auch im religiösen Kontext. Das ist weltweit nicht dasselbe. In Spanien habe ich gelernt von Reina Rapp, eine ganz tolle Sozialanthropologin, die selbst ein Kind mit Down-Syndrom Down-Syndrom in der Spätschwangerschaft einen Abbruch gemacht hat und das Buch geschrieben hat, Testing Women, Testing the Fetus. Und sie hat in New York diese Untersuchung gemacht, auch so diese ganze, auch in diesem Melting Pot. Und sie hat was gefunden, was tatsächlich auch in Spanien, zum Beispiel im spanischen Kontext, ein ganz anderes Narrativ ist, nämlich dass da das, die Leidensverminderung auch religiös interpretiert, das ist. Also wir sagen, man darf das nicht, hier in unserem, sag mal, deutschsprachigen konnotierten Kontext. Und in Spanien ist das auch religiös konnotiert was anderes, weil man das Leiden Jesu tatsächlich, so hat sie das auch gefunden, in den Communities sieht und man will Leiden mindern. Und man, es ist tatsächlich ein anderes Framing, was wir hier überhaupt nicht kennen. Hier wird das immer als Egoismus ausgelegt, der Frau, die sich gegen ein Kind mit einer schweren Behinderung ausspricht. Und vielleicht eine andere Geschichte von einer Mutter, die ein zweites Kind hatte mit einer sehr schweren Behinderung, die hat das so geschildert wie, und die hat selber auch erlebt, dass man gesagt hat, konnte man das denn nicht in der Pränataldiagnostik sehen? Also auch diesen Druck schon
von außen,
auch,
dann der
von außen, wie kann das denn sein? Ja. Warum ist dir das denn nicht aufgefallen? Ja. Selber eine große Tod. Zweite Kind mit einer Behinderung, sie selber Psychiaterin. Für sie das schlimmste Gefühl, das schlimmste, also auch als Profi hat man ja manchmal so Situationen, die man besonders schwer findet, auch wenn man sich drum kümmert. Und für sie war das Schlimmste, wenn es Autoaggressionen gibt. Also Menschen, die sich selber verletzen. Und ihr Kind hatte genau das. Ihr Kind war 2 Jahre alt, konnte kaum sitzen, hat sich selbst verletzt. Vater, Lehrer, sie Ärztin, total liebevoll, hat gesagt, weißt du, das ist so, wenn so ein Kind dann geboren ist und dann sagt man, dann kommt am Anfang wie, oh, ja, oh, das tut uns ja sehr leid, ach, wie schlimm, ja, kein Ferien, schwierig, alles. Und aber letztlich ist es, wie, sagt sie, wie so ein Rucksack und der ist echt schwer und man geht und man geht und man schaut, dass man nicht fällt
und
die Umgebung sagt,
anerkannt.
Mensch, geh doch gerade.
Ja.
Da muss man ja schon irgendwie mit klarkommen. Und es ist ganz häufig so, das habe ich auch erlebt, dass wir haben da versucht, Paare auch zu finden, dass tatsächlich ganz oft die Frauen alleine bleiben, dass es dann eben zu Trennung kommt. Und dass letztlich die Frauen dann mit dem Kind, welches besondere Bedürfnisse hat, dann da sind und sich kümmern, kümmern um ihr Kind. Und dann noch der Vorwurf, wenn es dann, wenn man dann sozusagen auch die Familie, ne, weitere Familie haben will, naja, damit musst du ja leben. Mhm. Also das ist wirklich... das ist wirklich, würde ich sagen, von dem Perspektivenwechsel nicht fair. Und dieser Diskriminierungsvorwurf, da fehlt der Perspektivenwechsel in diesen Menschen, der nämlich genau diese Fürsorge trägt und für sein Leben tragen muss und die Verantwortung dafür trägt.
Aber das heißt, man kommt eigentlich aus dem Problem als betroffene Mutter oder möglicherweise auch Vater gar nicht raus. Also entweder ein Teil der Gesellschaft macht einem Vorwürfe, dass man sich entscheidet für einen Schwangerschaftsabbruch, weil man den Eindruck hat, man selber, die Familie, ist damit überfordert. Vielleicht auch wirklich jetzt in deinem spanischen Beispiel auch an das Kind mitdenkt. Mhm. Und wenn man sich aber entscheidet, ganz bewusst, man möchte dieses Kind mit in die Familie aufnehmen und damit ja auch eine lebenslange Entscheidung in der Regel. Mhm. Also auf jeden Fall mal lebenslang für das Kind, aber häufig ja auch für sich, wenn das Kind viel älter wird noch als ich, aber immer weiter Fürsorge braucht. Wenn man diese Entscheidung trägt, dann kriegt man auch Vorwürfe. Im
ganz
Grunde
genau.
genommen hätte man doch verhindern können, jetzt kostet es noch die Gesellschaft.
Ja. Und Rainer Hepp hat das so schön gesagt, dass sie verstanden hat in ihrem intellektuellen Leben, also es ist wirklich ein lesenswertes Buch, 2000 erschienen, kann ich jedem empfehlen, dass die Verbindung von dem Kämpfen für Rechte von Menschen, geborenen Menschen mit Behinderungen und Frauenrechten, sich wirklich frei zu entscheiden, direkt miteinander verbunden sind und nicht konträr sind. Man muss für beides kämpfen, man muss für jedes geborene Kind kämpfen. Und das ist verdammt schwer, auch in der Schweiz mit der EV. Ja, ich weiß, wie schwer das ist, für chronisch kranke Kinder manchmal einen neuen Rollstuhl zu bekommen, einen Umbau vom Haus zu bekommen. Ja? Dass die Kinder auch wirklich in der Familie bleiben können. Also das Recht von Kindern, UN-Kinderrechtskonvention und UN-Behinderungen, Behindertenrechtskonventionen, die besonderen Bedürfnisse auch wirklich Unterstützung zu erfahren, weil das mit der IV gar nicht so einfach ist und weil die Gemeinden mit aufkommen, ist es tatsächlich so, und das ist, finde ich, ein Skandal, ja, dass manchmal es nicht möglich ist, auch Kinder, auch wenn die sozusagen auch zu Hause noch mehr Unterstützung brauchen, weil das so teuer ist, dann in dem Kontext ihrer Eltern auch wirklich versorgen zu können. Ich weiß, da gibt es Kämpfe und einen tatsächlichen Druck, aufgrund der Kosten, dass Kinder, anders als man sich das eigentlich wünscht, auch schon in einem Heim unterzubringen, ja, weil das nicht bezahlt werden will. Und je nach Gemeinde ist das dann eben auch eine Frage. Und das geht gar nicht. Ja, und das ist natürlich so, das muss man auch im Blick nehmen. Aber das darf kein Grund sein, ja. um die individuelle Entscheidung zu sagen, ich schaffe das nicht. Wer will, wer ist denn? Du bist die Spezialistin für biblische Fragen, aber es ist ja im Prinzip so, wer wirft denn den ersten Stein und wer ist denn derjenige, der dem anderen dann sagt, du musst das schaffen? Mhm. Ja, weil das muss man selber überlegen, was sage ich dem anderen dann? Weil man selber, das versteht mit der Pro-Life-Bewegung auch, wenn man da demonstriert, was tut man dem Menschen an, der das für sein eigenes mhm. Leben entscheidet? Wer maßt sich das eigentlich an, solche moralischen Urteile einem anderen Menschen in existenziellen mhm. Entscheidungen gegenüber aufzuoktroyieren? Das ist für mich unfassbar.
Ja, dass diese Unfassbarkeit, also die teile ich mit dir, diese unglaubliche Hybris und die Wut auf eine Gesellschaft, die gleichzeitig eben dann zusätzlich noch Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht den Raum zugesteht, den sie allen anderen Menschen zugesteht.
Also das ich sehe hier nicht so sehr wie in Spanien zum Beispiel Menschen mit Behinderung auf der Straße. Ja. Ja? Es ist immer noch so, dass hier wir sind ja sehr spät gewesen mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und wir sind da nicht Vorreiterin. Also nee. Das muss man ehrlich sagen, man sieht, die Menschen werden immer noch eher versteckt in den Restaurants, auf der Straße. Es ist, also ich erlebe nicht eine starke Behindertenfreundlichkeit in diesem Land, in dem wir leben.
Und in Spanien siehst du das
ja.
eher?
Ja. Ganz klar, meine Schwester ist selber Spanierin. Man braucht nur in Barcelona auf die Straße zu gehen. Es gibt ja auch diesen Lotteriefonds zum Beispiel. Es ist einfach so, Menschen werden eher zu Hause versorgt. Es ist klar, dass man sich kümmert, also dass man sich dem annimmt. Das
und
ist
die notwendige Unterstützung kriegt.
Ja, ja.
Denn das ist ja.
Wir sind immer super. Das sind wir gar nicht.
Ja.
Also
ich
in dem
das
Fall haben wir
vor allen Dingen natürlich auch spannend, dass du sagst, jetzt in einem spanischen, katholischen Kontext wird das durchaus religiös begründet,
genau.
diese Entscheidung.
Und aber anders
eben. Ja, aber eben anders. Also nicht dagegen, sondern dafür, aufgrund einer Liebe. Denn es ist ja davon auszugehen, dass diese Mütter und Väter ihre ungeborenen Kinder ja lieben.
Genau, also
das ist ja keine leichte Entscheidung.
Nee, es ist keine leichte Entscheidung. Es ist wirklich keine leichte Entscheidung. Und trotzdem muss ich auch sagen, was man auch nie vergessen kann, auch ein Kind zu gebären, das ist ja auch so eine Tabuisierung, hat jetzt noch nicht mal unbedingt mit der Geburt eines behinderten Kindes zu tun. Es wird ja dann oft so gesagt, Schwangerschaftsabbrüche danach ist diese Riesentrauerreaktion. Es kommt immer sehr darauf an, welche Bindung und welche Beziehung da hat. Es gibt diese Trauerreaktion.
Ja.
Ja, das ist keine Frage. Man trauert, man kann trauern und es ist immer auch ein Teil des Lebens, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch macht.
Ist ja, ja auch legitim zu trauern.
Es ist auch legitim
zu trauern.
Es ist ein
unglaublicher Verlust.
Ja, es ist, genau. Also wenn man das als Verlust empfindet. Es ist ja. aber für andere das eine Erleichterung.
Das stimmt. Ja? Und dann ist es natürlich
kein Verlust.
Darf man ihnen nicht zumuten, jetzt trauer mal gefälligst.
Genau. Ja. Und was man eben in dem Zusammenhang aber auch sagen muss, von der Studienlage gibt es von der Art der depressiven Verstimmung nach Schwangerschaftsabbrüchen und dem, wie viele Frauen nach Geburt depressiv sind, ist ein Riesenunterschied. Es gibt 10% der Frauen, die nach Geburt eine schwere depressive Verstimmung haben.
Mhm.
Was unter anderem damit zu tun hat, dass Kinder auch nach Geburt von ihren Müttern auch getötet werden. Ja, in dieser schwer depressiven Situation, wie ein erweiterter Suizid mit einer absoluten Überforderungssituation. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen.
Mhm.
Ja, und dass Schwangerschaftsabbrüche medizinisch auch sicherer sind für die Frauen als eine Geburt, weil die medizinischen Folgen sozusagen, Beckenboden, die Dammrisse, all das, was passiert, auch beim Kaiserschnitt, wenn man das rein mal rational anguckt, was eine Geburt für Frauen auch bedeutet mit ihrem Körper, ist einem höheren Risiko verbunden als ein legerartes durchgeführter Schwangerschaftsabbruch.
Ja.
Ja? Und das ist etwas, was man aus Sicht der Frauen, denen Menschenrechte zugesprochen werden, und zwar klarerweise, in dieser Diskussion überhaupt nicht so vorkommt.
Ja.
Und das ist, finde ich, auch unmöglich.
Also was natürlich nicht heißt, dass du sagst, lieber Schwangerschaft abbrechen als Geburt haben.
Nein, ja, aber es wird ja oft klar. Daten wird ja oft so gespielt und es gibt gerade so eine Pro Donna, also eine Stiftung, die auch so mit wirklich sehr tendenziösen Informationen sehr hoch bei Google dann auch diese Angst macht vor dem Post-Abortion-Syndrom. Unmöglich,
ja.
Überhaupt nicht evidenzbasiert, keine Informationen, die man wirklich, die wirklich hilfreich sind. Na, absolut, natürlich nicht. Genau.
Jetzt, du hast bisher jetzt gerade noch mal so auf dieses Thema Geburt gekommen. Eben Weihnachten ist ja Geburt in erster Linie.
Mm.
Und ich sagte vorhin, es war eine Geburt unter prekären Umständen.
Oh ja.
Geburten können heute auch noch prekär sein. Also in ganz vieler Hinsicht.
Absolut.
Und als Ethikerin von deinen Erfahrungen her, was sind denn da so die Knackpunkte, wo du denkst, da sollte man als Gesellschaft auch noch mal bewusster sich das machen?
Ja, also erstmal der Umgang mit, und da gibt es ja im Moment sehr, sehr viel auch Forschung zu, Zwang unter der Geburt, Gewalt unter der Geburt. Ja. Also du sprichst halt ja auch von dieser Geburtssituation, von dieser prekären Migrationssituation. Wir wissen, dass Frauen mit Migrationshintergrund, die der Muttersprache, also die der jeweils lokalen Sprache nicht mächtig sind, eher Gewalt und Zwang unter der Geburt erleben. Das ist ein großes Problem. Wir wissen, Menschen, die mit einem Aufenthaltsstatus, der prekär ist, in einer ganz besonderen Situation sind, die man durchaus, wenn man das jetzt so sagt, vergleichen kann. Ja. Also mit dem biblischen Narrativ. Ne? Was bedeutet das unter unsicheren Umständen, wenn man nicht weiß, wie das Wort so schön heißt, in der Schweiz ausgeschafft zu werden, mit einem Aufenthaltsstatus, wo man vielleicht auch in die Schweiz gekommen sind, nicht verheiratet, vielleicht auch Gewalt in der Beziehung erlebt hat, mit einem Mensch, der hier wohnt in der Schweiz und dann kommt ein Kind zur Welt, das erleben wir auch und versuchen dann als Kümmerinnen, sage ich jetzt mal, Hebammen, Ärztinnen, das Sozialsystem, diejenigen, die darum kämpfen, auch da diesen Frauen ein Stück Sicherheit zu geben, dass man das auch gut begleitet. Das erleben wir auch hier in Zürich, auch am Unispital, mitten unter uns sozusagen. Ja. Mitten unter uns ist das, wenn man das so sagt, die Hütte des Jesuskinds. Ja, der Stall, den haben wir hier auch an der Landstraße. Ja, ich habe Frauen erlebt, die fast ihr Kind auf der Straße geboren haben. Wir haben hier Menschenraub, Menschenhandel mitten in Zürich. Mhm. Die Frauen gebären hier bei uns. Wir haben Situationen, wo wir mit uns davor vor die Tür geschmissen haben, weil es klar war, dass da Menschenhandel im Spiel ist. Mit Kindern auch im Herkunftsland. Das ist mitten unter uns.
Ja, jetzt sagte Andi vorhin im Vorgespräch, naja, aber das wird ja nicht so kuschelig, dieser Podcast, als ich ihm mal erzählt habe, irgendwie, was mir so durch den Kopf ging. Und da hat er natürlich recht. Jetzt würde ich sagen, eben die Weihnachtsgeschichte, also biblisch gesehen, ist jetzt auch alles andere als kuschelig. Was dann später häufig draus gemacht wurde und was ich auch so mit meinen Kindheitserinnerungen damit verbinde, ist natürlich grundsätzlich aber was, ja, sehr Schönes und Positives, und da geschieht irgendwie ganz Großartiges.
Wunderbar, oder? Man kann das doch auch so sehen, dass, weil es mitten unter uns ist, das Allermenschlichste, was man tun kann, ist ja, dass man sozusagen dem Geringsten, so war doch das, oder? Was man tut, habt ihr mir getan. Also, dass man genau dahin guckt. Wir können mit der Pfarrer-Sieber-Stiftung für diejenigen, die sich um hier die Frauen, die mit Menschen und Menschenhandel erlitten haben an der Langstraße, die dann oft unter Substanzgebrauch leiden, weil sie in diese prekäre Situation sind. Wir können hingucken. Wir können dafür was tun, ja? Statt vielleicht im Großmünster in die Mette zu gehen oder gleichzeitig, wer mag. dass man gleichzeitig eben dahin hingeht, ja, und dann diese Geborgenheit und das Kümmern auch zeigt. Ja. Ich meine, das ist ja, das Menschlichkeit ausmacht. Und da braucht man nicht in afrikanisches Land zu fahren und dahin zu spenden. Das kann man auch, großartig. Aber das kann man auch hier.
Ja, ja? Das ist auch ein großartiger Abschluss. Und ein sehr weihnachtlicher, finde ich. Vielen Dank, Tanja.
Gerne.
Ich bin froh, dass wir zusammen in diesem Forschungsprojekt sind, wo es noch um viele, viele andere Themen geht. Wir hatten übrigens auch schon einen Podcast um diese oder zum Thema prekäre Situation im Asylwesen in der Schweiz.
Ah, wunderbar, den muss ich mir angucken.
Unbedingt.
Anhören, natürlich.
Ja, genau, von Jill Marxer oder mit Jill Marxer. Ganz herzlichen Dank. Das war ein Podcast des Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir wünschen Ihnen alle, wenn Sie den Podcast jetzt rund um Weihnachten anhören, eine richtig gute Zeit und eine gute Zeit zwischen den Jahren. Mit dem Podcast geht's noch eine Weile weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Sie können uns auch auf Instagram folgen, erleuchtung_garantiert. Wir freuen uns über Kommentare und über Bewertungen. Und der Dank kommt wieder an die Redaktion der Podcast-Schmiede und an Andi Gredig.